Deutschlandfunk, FIFA Fußballweltmeisterschaft.
Und dazu jetzt bei mir im Studio die Kollegin Andrea Schildke aus unserer Sportredaktion. Hallo.
Hallo, mit einem Vorausblick auf heute Abend 20 Uhr und das politisch brisante Duell zwischen dem Iran und den USA. Die anhaltenden Proteste gegen die iranische Regierung sind auch bei der WM ein großes Thema. Und unser Deutschlandfunk-WM-Reporter Matthias Friebe hat mit iranischen Fans gesprochen, die in Katar schon festgenommen worden sind. Und er hat regimetreue Journalisten bei Pressekonferenzen erlebt.
Applaus von iranischen Journalisten, als Irans Nationaltrainer Carlos Queiroz das Podium im internationalen Medienzentrum der WM betritt.
Okay, hello everyone.
Die Stimmung vor dem politisch und sportlich brisanten Spiel zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten ist angespannt. Der iranische Verband hat offiziell Beschwerde bei der FIFA eingelegt, weil der US-Verband in den sozialen Medien eine Tabelle mit einer veränderten iranischen Flagge veröffentlicht hatte, eine Solidarisierung mit den Protesten dort. Deshalb erklärt Carlos Queiroz bei der Pressekonferenz, er wünsche sich, dass man für künftige Turniere lerne, die Politik aus dem Spiel zu halten. Es sei doch die Mission, zu unterhalten.
Our mission here is to create entertainment. This is our mission in football.
Und wieder Applaus für Queiroz. Am Abend spielen 10 Kilometer entfernt Brasilien und die Schweiz. Auf der Tribüne fiebert auch Iran-Fan Said Kamalinia mit seiner Frau Nejim mit. Seit gut 10 Jahren leben die beiden Sportfans in den USA. Sie tragen T-Shirts, auf denen Women Life Freedom zu lesen ist. Es ist der Slogan der iranischen Protestbewegung gegen das Regime.
Three strong words, right?
Drei starke Worte, sagt Kamalinia. Er unterstützt die von Frauen angeführte Revolution in seinem Heimatland.
Woman-led revolution.
Als er hört, was Nationaltrainer Queiroz wenige Stunden zuvor gesagt hat über Sport als Unterhaltungsobjekt, wird er ernst.
That is one of the statements that hurts us more.
Verletzt sei er davon, wenn seine Liebsten auf der Straße getötet werden. Wie um alles in der Welt könne man vom Fußball dann unterhalten werden? Beim ersten Spiel gegen England hatte das Nationalteam geschwiegen zur Nationalhymne. International als mutiges Zeichen geachtet, kommt das längst nicht bei allen gut an. Vom Fußballteam, das aufgrund der großen Aufmerksamkeit ziemlich sicher sei, habe man sich mehr erwartet. Mutigere Zeichen als nur zu schweigen und das auch nur im ersten Spiel. Im Team seien Spieler, die die Regierung unterstützen, aber auch kritische Spieler. Und die würden quasi als Geiseln genommen, so Kamalinia. Auch auf den WM-Tribünen wird stellvertretend dieser Kampf ausgetragen. Es geht auch darum, wer in der Mehrheit ist. Dieser Kampf um die Deutungshoheit, er ist spürbar auch im Pressezentrum. Iranische Journalisten, die sich kurz zuvor bei der Befragung des iranischen Trainers noch beschwert hatten über politische Fragen, wollen jetzt Dinge wissen über US-Kriegsschiffe im Persischen Golf. Schließlich eine Frage an US-Kapitän Tyler Adams, der eine Belehrung vorausgeht.
Our country is named Iran, not Iran. Please, once and for all, let's get this clear.
Dann wollen sie von ihm wissen, wie er für ein Land spielen kann, in dem Schwarze systematisch diskriminiert werden. Adams antwortet, er habe Hoffnung, solange man eine Entwicklung spüren könne. Bildung sei alles. Er habe ja gerade auch vom Journalisten die Aussprache gelernt.
Like you just educated me now on the pronunciation of your country. So it's a process. I think as long as you see progress, that's the most important thing.
Es ist der erste verbale Schlagabtausch vor einer Partie, die auch sportlich brisant ist. Der Sieger steht im Achtelfinale. Zum ersten Mal überhaupt hat der Iran die Chance dazu. Am vergangenen Freitag, beim zweiten Spiel des Teams, wurden Said Kamalinia und seine Frau für mehrere Stunden von der Polizei festgehalten.
More police show up, surrounding us.
Von einem Moment auf den anderen hätten sie aber gehen dürfen, als sie die Polizisten nach ihren Dienstausweisen gefragt hatten. Vor diesem Hintergrund beginnt ab 20 Uhr deutscher Zeit also diese brisante Partie. Sportlich geht es ums Achtelfinale und zudem um die Sicherheit kritischer iranischer Fans. Besorgt sei er, sagt Said Kamalinia. Trotzdem will er mit seiner Frau und einem Freund da sein, die Mannschaft unterstützen und für die Menschenrechte einstehen. Mit ihren T-Shirts und Women Life Freedom.
Mit einem Sieg könnte sich der Iran erstmals für eine WM-Achtelfinalrunde qualifizieren. Die USA müssen gewinnen, um das zu schaffen. Und wir schalten jetzt live nach Doha zu unserem Reporter Burkhard Hupe. Herr Hupe, WM-Gastgeber Katar hat ja um 16 Uhr am Nachmittag sein letztes WM-Spiel. Der Asienmeister ist bereits ausgeschieden. Was kann denn da gegen die Niederlande jetzt noch ein Ziel sein?
Na, ein Ziel könnte sein, mal wieder noch ein Tor zu schießen und zu zeigen, dass man nicht ganz so weit weg ist, wie man das bislang irgendwie vermuten musste als Außenstehender von der internationalen Spitze und nicht ganz so früh in deutlichen Rückstand zu geraten, damit das Stadion sich nicht wieder deutlich vor dem Schlusspfiff leert. Also sich ehrenvoll aus diesem Turnier zu verabschieden, mehr bleibt der katarischen Mannschaft eigentlich gar nicht übrig.
Gerade heute wurde ja bekannt, es gibt ein Abkommen, das besagt, ab 2026 soll Flüssiggas aus Katar nach Deutschland geliefert werden. Haben wir auch schon in den Informationen am Mittag hier drüber berichtet. Die Verhandlungen darüber haben im März ja schon begonnen. Ist das Zufall, dass es jetzt ausgerechnet während der WM verkündet wird, oder was ist da Ihre Einschätzung?
Ja, man denkt tatsächlich, das kann ja eigentlich gar kein Zufall sein, dass die Deutschen, die hier so viele Probleme machen, den Kataris, den Gastgebern, dass jetzt quasi da so eine Beschwichtigungsnummer ins Feld geführt wird. Ich persönlich glaube aber, dass sich einfach die Preisverhandlungen so lange hingezogen haben und dass es jetzt einfach abgeschlossen worden ist und dass es nun genau in die WM fällt, kommt den Kataris, glaube ich, nicht ganz ungelegen, aber dass da jetzt ein inhaltlicher Zusammenhang besteht, das wage ich mal zu bezweifeln.
Der Generalsekretär des Organisationskomitees der WM, Hassan Al-Tawadi, hat jetzt in einem Interview mit einem britischen TV-Sender erstmals von 400 bis 500 toten Gastarbeitern im Zusammenhang mit der WM in Katar gesprochen. Bisher hat Katar ja immer von 3 Toten auf WM-Baustellen gesprochen. Im Ausland geht man aber von 6.500 Toten mindestens aus. Was bedeutet das denn jetzt, dass das OK zum ersten Mal Zahlen nennt, auch wenn die wahrscheinlich nicht realistisch sind?
Ja, das bedeutet, dass die Wahrheit wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten weiter tröpfchenweise ans Licht gelangt, was das OK angeht. Ich fand es auch überraschend, dass das jetzt während dieser Spiele hier in Katar quasi an die Öffentlichkeit gelangt ist. Man muss, glaube ich, da in diesem Zusammenhang sehen, dass Tawadi auch sagt, dass es jetzt nicht explizit nur in Anführungszeichen mit den Stadionbauten zu tun hat, sondern eben auch mit der Infrastruktur. Macht es natürlich nicht besser für die Betroffenen und deren Familien. Also ich glaube, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da wird jetzt einfach noch mehr sukzessive quasi an Nachrichten und auch an Informationen ans Tageslicht kommen. Quellen, woher er jetzt diese Zahlen quasi hat und wie die belegt werden können, nennt Tawadi ja auch nicht. Also ich glaube, da liegt noch eine Menge im Dunkeln und die Geschichte ist noch nicht auserzählt.
Beim Spiel Portugal-Uruguay gestern ist ja während der zweiten Halbzeit ein Flitzer aufs Spielfeld gelaufen mit gleich 3 politischen Botschaften. Ja. Erstens Regenbogenfahne, zweitens T-Shirt, vorne Save Ukraine und auf der Rückseite Respect for Iranian Women. Ein Ordner hat den Mann vom Platz geführt. Was gibt's da über seinen Verbleib?
Also da haben sich natürlich viele Menschen Sorgen gemacht und er hat sich aber jetzt am Nachmittag Ortszeit gemeldet und geschrieben, ich bin frei, hat auf seinem Instagram-Account seinen Followern mitgeteilt, es geht ihm gut. Er hat sich für die Unterstützung bedankt, das ist ein Italiener, Mario Ferri, der übrigens auch mal zumindest als Halbprofi Fußball gespielt hat, zuletzt bei einem Verein in San Marino und der ist auch schon häufiger aktiv gewesen als Flitzer. Und ist da also auch schon häufiger über Plätze bei großen Turnieren gestürmt. Man muss das irgendwie, glaube ich, auch immer so ein bisschen dann sehen, was sind das für Typen, die das machen. Und ich glaube, da ist einfach auch so der Wunsch, einfach die große Bühne zu erleben, manchmal dominanter als die politische Botschaft.
Burkhard Hupe war das live aus Doha. Heute gibt es auch noch die Partie um 16 Uhr Ecuador gegen Senegal und Wales gegen England. Und gestern hat Rekordweltmeister Brasilien gegen die Schweiz mühsam mit 1:0 gewonnen. Jakob Rüger mit dem Nachbericht.
Vinicius Junior legt jetzt quer ab, dann der Schuss, Tor!
Der WM-Favorit wird seiner Rolle bislang gerecht und das ohne den verletzten Neymar, den Nationaltrainer Chiche schmerzlich vermisst.
Ja, Neymar fehlt uns. Er fehlt uns sehr mit seiner Kreativität und Qualität. Aber wir haben auch gesehen, es gibt die Möglichkeit für andere Spieler, sich nun zu präsentieren.
So wie Stürmer Richarlison mit seinem Doppelpack gegen Serbien zum Turnierauftakt. Brasiliens Offensive ist prominent besetzt, nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf der Auswechselbank. Die Seleção steht traditionell für Offensivzauber. Doch in Katar ist die Defensive die große Stärke und noch ohne Gegentor. Beim letzten WM-Titel 2002, da kassierte Brasilien in den K.O.-Spielen nur einen einzigen Gegentreffer. Der 6. WM-Titel ist der große Traum am Zuckerhut. Der Sieg gegen die Schweiz, ein weiterer Zwischenschritt für Casemiro.
Es war wichtig, geduldig zu bleiben. Es war ein Nervenspiel. Jetzt haben wir unser erstes Ziel erreicht, die K.O.-Phase.
Jakob Rüger berichtete, und das war der WM-Blog hier bei uns in den Informationen am Mittag. Andrea Schildke, vielen Dank für die Informationen.